Deutschlandfunk Kultur Lesart.
So, wir haben jetzt hier jede Menge Sand ins Studio geschüttet. Wir haben Sonnenschirme aufgestellt, Eis verteilt, Flipflops angezogen und Shorts. Wenigstens in der Fantasie, weil wir jetzt über Sommerbücher reden wollen. Was kann man am besten lesen in der Ferien- und Urlaubszeit? Darüber rede ich jetzt hier mit drei Redakteurinnen und einem Redakteur aus dem gemeinsamen Literaturteam von Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk. Und die vier sind Kim Kindermann, Stefanie von Oppen, Miriam C. und Carsten Huck. Seid alle willkommen hier im Sommerstudio.
Hallo.
Hallo.
Schöner Chor jetzt. Bevor wir über die Bücher selbst reden, erstmal eine ganz entscheidende Stilfrage oder Umgangsfrage. Beim Lesen am Strand kommt leicht Sand ins Buch und wir haben in unseren Vorgesprächen schon festgestellt, da scheiden sich die Geister. Die einen sagen, schöne Sommererinnerung im Buch deponiert oder das Buch für alle Zeiten verschandelt. Wie steht ihr dazu?
Also ich muss sagen, ich gehöre eher zu der Kategorie tolle Sommererinnerung. Also wenn ich da zum Beispiel so einen schwarzen Sand noch in einem Buch wiederfinde und dann an meinen Sommerurlaub in Lanzarote denke, finde ich das ganz wunderbar. Und natürlich beim Lesen oder ist es manchmal etwas hinderlich, aber grundsätzlich freue ich mich über jedes Sandkorn, was ich eben im Buch oder später auch immer wieder in meinen Hosentaschen wiederfinde. Interessant finde ich aber auch, wenn man Bücher im Rucksack mitschleppt, da kann ja auch, das kann ja mit den Büchern auch nicht gerade, geht ja auch nicht gerade sehr pfleglich mit den Büchern um. Und da kann ich mich erinnern, ich bin mal wochenlang mit Exodus von Leon Uris im Gepäck durch Israel gewandert und das musste ich dann hinterher einer Freundin zurückgeben. Und als sie dann das Buch dann sah, sagte sie nur, du Wutz.
Du Wutz, das kleine
Fall. Ist wahrscheinlich das Sonnenöl dann ausgelaufen.
Gibt es denn Gegenstimmen zum positiven Sattbescheid
hier? Ja, ich finde das ganz schrecklich. Ich habe mal ein Buch, das ich sehr liebte, Der Schaum der Tage von Boris Vian, ausgeliehen einer Freundin. Die hat das mit an den Strand genommen und dort auch nochmal weiterverliehen, sodass dann also der Schaum der Tage eigentlich zum Sand vom Strand wurde, als ich es zurückbekam. Und das fand ich überhaupt nicht lustig.
Mhm. Was sagt ihr bald?
Also meine Mutter sagte immer über ihr Auto, macht ihr nichts, wenn da eine Schramme dran ist, ist sein Gebrauchsgegenstand und ich halte es eigentlich ganz genauso mit meinen Büchern. Also Team Stefanie.
Okay, ich meander dazwischen. Ich finde es einerseits nicht schlimm, aber wenn ich meine Bücher im Urlaub lese, dann sind das meine liebsten Begleiter und dann lese ich die eben nicht nur am Strand, sondern ich lese die überall und wenn ich die dann abends in meinem Bett lese, dann nervt es mich kolossal. Ah, ja. Also das habe ich eben auch, dass ich dann das Buch aufschlage, weiterlesen will und auf einmal rieselt es mir entgegen und dann nervt es einfach nur.
So, ihr habt jetzt, dann haben wir die entscheidende Frage schon mal geklärt. Vielen Dank. Jetzt reden wir über Bücher selbst. Ihr habt für den Ferienmonat Juli jetzt eine extra Sommerbücher-Empfehlungsliste zusammengestellt. Wir machen jeden Monat so eine Liste mit Bücherempfehlungen. Jetzt eben eine spezielle zum Thema Sommerbücher. Da musstet ihr ja wahrscheinlich erstmal entscheiden, was sind denn überhaupt Sommerbücher jetzt so aus unserer Sicht? Wonach habt ihr da Ausschau gehalten?
Also ich würde sagen, so wie jeder Körper ein Strandkörper ist, kann auch jedes Buch Sommerbuch sein. Also diese ganz offene Herangehensweise. Ich liebe es persönlich tatsächlich im Sommer Klassiker zu lesen. Ich weiß noch, letzten Sommer habe ich mich durch das Werk von Emine Sefki Östermal gelesen. Die hatte gerade den Büchnerpreis bekommen und wir hatten diese tolle Reihe, die Sommerklassiker. Jetzt für diese Liste habe ich nach einem Buch gesucht, nach Büchern gesucht, die den Sommer nicht nur so als Jahreszeit behandeln, sondern wie so eine Zeiteinheit. Also der Sommer, man ist irgendwo, da gibt es so einen Ablauf, der nicht ganz dem Alltag entspricht und man weiß irgendwie genau, das ist so ein bisschen so eine Zeit, die dem Alltag enthoben ist und die auch irgendwann zwangsläufig vielleicht wieder endet.
Also für mich ist Sommerbuch eigentlich das Buch, das ich gerne lese, das mir gute Laune macht, das nämlich genau diesen Moment, dieses ich komme an, ich habe Zeit, unterstützt und ich bin ja, ich meander ja schon wieder zwischen zwei Bereichen, nämlich Sachbuch und Kinder- und Jugendbuch. Und ich finde auch immer Bücher toll, die eben alle lesen können. Und deswegen gucke ich schon immer auch, wenn ich meine Sommerbücher packe, dass ich auch Bücher mitnehme, die ich an meine Brut dann auch weiterreichen kann und sagen kann, hier, guck mal, ich fand es ganz toll, guck doch auch mal rein. Also das macht für mich ein gutes Sommerbuch aus.
Dann werden wir mal konkret und schauen auf das erste Buch von unserer Liste. Fünf stehen da drauf und ganz oben auf der Liste, wobei das jetzt kein Ranking ist, das ist sozusagen Zufall, da stehen die albanischen Schwestern von Lindita Arapi. Stefanie, den Roman hast du auf die Liste gebracht. Warum ist das jetzt nichts ein Sommerbuch.
Ja, wenn man unter Sommerbuch leichte Kost versteht, dann ist das sicher in diesem Sinne kein Sommerbuch. Aber es führt in ein Land, das als Reiseland gerade entdeckt wird und ganz großartig sein muss. Ich muss da unbedingt auch noch hin. Natur, Kultur, Meer, Berge, Unberührtheit, Gastfreundschaft, um nur so ein paar Stichworte zu nennen. Also in diesem Sinne ein Buch, das einen in dieses Land, in ein Sommerland führt oder in ein potenzielles Sommerland führt. Mhm. Und erzählt wird hier die Geschichte, wie der Name schon sagt, zweier Schwestern in Albanien, Pranvera und Alba. Und diese Schwestern sind inzwischen verheiratet. Die eine lebt in Wien, die andere in Tirana. Und die eine ist eher schüchtern, die andere eher kämpferisch und selbstbewusst. Die beiden sind sehr verbunden und sie sind beide in sehr engen, patriarchalen, ja archaischen Verhältnissen groß geworden. Und zudem lag damals der Kommunismus wie Blei auf dem Land. Und davon wird in Rückblicken erzählt. Und so erfährt man an dieses Romans sehr viel über die Geschichte dieses Landes, über die Lebensbedingungen damals und heute und natürlich darüber, welche Folgen auch die Vergangenheit eben, wie die weiter sich in die Gegenwart transportieren. Und die Linda Arapi, die das Buch geschrieben hat, ist selbst in Albanien aufgewachsen, lebt heute in Deutschland, ist einfach eine wunderbare Erzählerin.
Ja, das heißt, wenn man, oder Entschuldigung.
Albanien ist ja auch ein tolles Reiseland, weil man dort die meisten Bunker auf dem kleinsten Platz findet. Also der ehemalige Diktator hat das Land zugepflastert mit Bunkern, vor allen Dingen die Küstenregion. Das ist sicherlich auch sehr reizvoll, mal zu erkunden.
Ja, einen sehr speziellen Reisegeschmack. Aber das ist ein Buch, mit dem man jetzt, auch wenn man in Albanien jetzt Strandurlaub machen will, man kriegt eben einen tieferen Einblick in die an den Ort, wo man da einfach ist, ja, das, wie das Land sich entwickelt hat.
Ja, genau. Man liegt am Strand, hat das wunderbare blaue Wasser vor sich und dann wird einem nochmal klar, diese Geschichte ist eben sehr zwiespältig von Albanien. Aber beziehungsweise sieht man aber auch ein Land, das sich unglaublich entwickelt hat in den letzten, weiß ich nicht, 30 Jahren sind es ja inzwischen. Also und das ist ja auch die Zeit, in der das Buch angesiedelt ist, ne? Also die Zeit lange danach. Aber man kann sich eben vorstellen, dass hinter diesen schönen Fassaden, die da inzwischen zum Teil entstanden sind, auch noch was anderes ist. Also gut, wenn man das jetzt nicht so ferienmäßig findet, das dann zu ergründen. Aber ich glaube, es ist trotzdem eine Seite, die man vielleicht kennenlernen sollte und die einem trotzdem auch die Freude an diesem Land nicht nehmen soll.
Der Roman Albanische Schwestern von Lindita Arapi. Wir wollen hier heute Leseempfehlungen für den Sommer weiterreichen mit unserer Leseempfehlungsliste. Dafür sind hier vier Lesende aus unserer Literaturredaktion ins Studio gekommen. Ich habe erstmal noch so eine halb private Frage. Eine Kollegin hat mir hier erzählt, dass sie im Sommer eigentlich überhaupt nicht liest, weil sie muss es ja sonst sowieso immer machen und da will sie mal im Sommer ein bisschen Ruhe haben vor den Büchern, die sie sonst das ganze Jahr beschäftigen. Ihr habt vorhin schon angedeutet, bei euch ist das doch eher anders. Also du liest Klassiker und wie ist es bei dir, Carsten? Wie intensiv liest du im Sommer und was?
Die Sommerzeit oder die Ferien sind einfach eine ganz wunderbare Gelegenheit, das zu lesen, was man sonst nicht lesen kann. Für mich ist das ein sehr entspanntes Lesen. Also die Bücher stapeln sich ja im Laufe des Jahres. Man kann nicht alle wahrnehmen, man kann nicht alle beruflich jetzt verwenden. Und es gibt aber welche, von denen ich immer das Gefühl habe, die möchte ich jetzt unbedingt lesen. Und da ist der Sommer einfach herrlich. Ich nehme immer mehrere Bücher mit. Es kommt auch vor, dass ich das eine oder andere dann vielleicht doch nicht so gut finde, wie ich es erwartet hatte. Das kann ich dann gleich an dem Ort stehen lassen. Das ist dann immer praktisch. Und die anderen kann ich einfach genießen, weil ich muss da nicht als Kritiker lesen, ich muss nicht als Redakteur lesen, sondern es ist ein wirkliches Lesevergnügen in der freien Zeit, die ja dann auch etwas länger ist als nur ein Wochenende. Und das tut einfach gut und macht großen Spaß.
Ist bei mir ein bisschen ähnlich. Vor allem habe ich das große Glück, dass ich mir hier im Sender das Büro mit Kolja Mensing teile und der ist unser Krimi-Fachmann. Und dann stehe ich immer vor dem großen Regal von Kolja und darf mitnehmen, was ich will. Das ist sehr schön, das genieße ich auch sehr. Aber wie gesagt, ich nehme schon auch immer Bücher mit, die meine Kinder dann hoffentlich auch lesen können. Also insofern, ich probiere schon zu gucken, dass ich Bücher, die ich gerade nicht lesen konnte, weil der Stapel so hoch ist, dass ich die einpacke und dann eben die schönen Krimis von Kolja. Und ich lasse tatsächlich fast alle Bücher zurück. Also ich bin, glaube ich, ganz anders bibliophil als Carsten, der seine Bücher so pfleglich behandelt. Also ich behandle sie auch pfleglich, ich liebe sie auch, aber ich kann mich auch von ihnen trennen.
Wie ist es bei euch?
Also mir geht's ähnlich mit dem Lesen. Ich habe immer manchmal so einen kleinen Impuls, wo ich denke, so einen halben Tag, oh ne, jetzt muss ich mal eine Pause machen vom Lesen. Aber ich bin einfach auch echt schlecht im Frisbee-Spielen und im Tauchen und dann lande ich irgendwann doch immer wieder beim Buch.
Also ganz ähnlich geht es mir auch, muss ich sagen. Obwohl ich schwimme wahnsinnig gerne, aber man kann ja nicht nur im Wasser sich aufhalten, weil sonst irgendwann die Haut total ausgelaugt ist. Und auch beim Wandern braucht man ja zwischendurch mal eine Pause. Also insofern ist es für mich auch immer ein großer Genuss, Bücher ganz in Ruhe zu lesen und vor allem auch ein bisschen wie früher da so richtig mich drin zu vergessen und zu versinken. Mhm. Also das ehrlich gesagt gelingt mir beim beruflichen Lesen nicht so gut, weil man ja dann irgendwie immer wieder so einen zweiten Gedanken an der Seite hat.
Aber was macht man draus?
Mhm. Und dieses sich einfach in dieser Welt wieder mal verlieren, das genieße ich in vollen Zügen.
Hey, bei uns ist tatsächlich so, wir nehmen auch gar keine Endgeräte mit in den Urlaub. Also das heißt, wir können keine, was man vielleicht auch gerne macht, Filme gucken. Also deswegen sind die Bücher tatsächlich bei uns dann sowas, wie Stefanie jetzt gerade gesagt hat, wirklich sowas richtig reinlesen und das genießen.
Aber auch über die Erfahrung des schönen Lesens in den Ferien hinaus habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich immer zu viele Bücher mitnehme.
Ja.
Weil wenn die Landschaft so toll ist oder einfach auch die Entspannung einsetzt, das Schwimmen, dann lese ich weniger, als ich mir vorgenommen habe und eigentlich wozu ich Lust hätte. Und das ist auch ein tolles Erlebnis. Gut, wenn man die Bücher dabei hat, aber man muss dann auch nicht alle durchlesen.
Ja, das stimmt. Ich erinnere mich daran, dass ich sogar als Kind durch die Berge gewandert, in Tirol, und habe sozusagen ein Buch vor der Nase gehabt, beim Laufen, weil ich einfach gar nicht aufhören konnte. Und das habe ich zum Glück inzwischen abgelegt und da geht es mir wie Carsten. Also ich gucke dann auch gerne mal in die Landschaft.
Extremleserin Stefanie von Oppen. Da muss ich auch daran denken, also ich habe eher nicht das Sandproblem, aber ein Gewichtsproblem bei meiner Urlaubsplanung, weil ich immer so auf Bergen rumwandere und ich habe auch, wie du Miriam, versucht Klassiker zu lesen und wollte mal Thomas Pynchon im Sommer Wanderurlaub lesen. 1300 Seiten in der Taschenbuchausgabe und wegen der Gewichtsersparnis habe ich das Buch... Carsten, hör mal weg. Habe ich in der Mitte durchgeschnitten, um nur die Hälfte mitzunehmen. Gelesen habe ich, glaube ich, 5 Seiten davon. Also das Klassikerprojekt ist bei mir krachend gescheitert im Sommer. Aber es gibt ja auch andere Bücher. Und Kim, machen wir mal weiter mit unserer Liste. Du hast ein Buch auf die Liste gebracht, also unsere Sommerempfehlungsliste, Sommerbücher. Ein Buch mit dem Titel Trip mit Tropf. Das ist eine Graphic Novel von Josephine Mark. Wer macht denn da einen Trip mit Tropf?
Also da machen Kaninchen und Wolf zusammen einen Trip und zwar gar nicht freiwillig. Sie fliehen vor dem Jäger gemeinsam, weil Kaninchen Wolf das Leben vorher gerettet hat. Aus Versehen eigentlich nur, weil Kaninchen ist schwer krank und hängt am Tropf. Deswegen Trip mit Tropf. Und an dem Tropf ist die Kugel des Jägers abgeprallt. Und jetzt gilt für den Wolf der Wolfskodex. Also das heißt, wer mir das Leben gerettet hat, dem bin ich jetzt für immer ergeben. Und jetzt nähert er sich ja diesem... Opfer, was eigentlich ja das Kaninchen für ihn ist, er würde es ja auch gerne essen, nähert er sich jetzt ruppig und rau an. Und wie Kaninchen krank ist, das merkt er eben auch. Und er kümmert sich und er sorgt dafür, dass die Medikamente richtig eingenommen werden. Und gleichzeitig spielt diese Krankheit auch immer mehr eine Rolle, weil das Kaninchen ist richtig, richtig, richtig schlimm krank. Aber letztlich wird daraus ein wahnsinnig lustiger Roadtrip. Und es wird eine tolle Geschichte über Freundschaft. Und ich muss sagen, mich hat das sehr, sehr berührt, dieses Buch. Es geht jetzt nicht, also wenn es um die Frage des Gewichtes geht, es ist schon ein schweres Buch. Ich hoffe trotzdem, dass es jeder in seinen Rucksack stopft, auch wenn das jetzt erstmal schwer klingt mit der Krankheit, weil es ist eine Graphic Novel, fulminante Bilder, also wirklich da flattern die Ohren von Kaninchen. Kaninchen verliert auch sein Fell. Das ist auch lustig, hört sich jetzt ein bisschen fies an, aber wirklich, es ist so ein Buch, das nicht zu Unrecht nominiert ist für den Jugendliteraturpreis. Und ich war wirklich einfach total geflasht und habe gelacht, mitgehofft und so viel sei verraten, es geht natürlich gut aus. Weder wird Kaninchen gefressen und es wird auch wieder gesund. Tolles Buch.
Du hast ja vorhin gesagt, dass du am liebsten Bücher mitnimmst, die du auch allen anderen in der Familie dann in die Hand drücken kannst. Also das wäre ein Buch, was du sowohl den jugendlichen Kindern, wenn ich es richtig im Kopf habe, als auch dem mitreisenden Partner in die Hand drücken.
Ja, das würde ich allen in die Hand drücken. Also ehrlich gesagt, ich habe es auch tatsächlich, ich wollte es heute hier mitbringen, weil ich finde, wenn man über Bücher spricht, spricht man immer ein bisschen besser, wenn man sie vor Augen hat. Ich habe es tatsächlich noch zu Hause liegen, weil ich es wahrscheinlich schon allen dringend ans Herz gelegt habe. Und ich befürchte fast oder ich hoffe, dass es im Zimmer einer meiner Pubertiere bzw. erwachsenen Kinder verschwunden ist. Also mal abwarten. Ich werde berichten nach den Ferien.
Sehr gut. Dann machen wir eine Sendung zur Nachbereitung der Sommererfahrung. Das waren jetzt 2 Empfehlungen von unserer Sommerbuchliste. Also Trip mit Tropf, die Graphic Novel von Josephine Mark. Vorhin haben wir über den Roman Albanische Schwestern von Lindita Arapi geredet. 5 Bücher stehen auf unserer Liste. Wir empfehlen Sommerbücher mit unserer Deutschlandfunk Kultur Bücherempfehlungsliste für den Juli mit 4 Fachkräften aus unserer Redaktion hier im Studio. Einer davon ist Carsten Huck und dein Sommerbuch ist der Roman Mare Nostrum oder Ein Bahnhof für jene, die ankommen von Erich Wolfgang Squara. Mare Nostrum, also unser Meer, so haben ja die Lateiner das Mittelmeer genannt. Also spielt das Buch am sommerlichen Mittelmeer?
Es spielt vor allem dort, aber es beginnt in den Salzburger, im Salzburger Land, in den Bergen eigentlich, wo sich ein junger Tonassistent und eine junge Geigerin, eine italienische, bei einer Sommerakademie treffen und da britzelt's irgendwie. Und das ist ein zärtliches Verhältnis, was die beiden zueinander haben. Aber es wird nicht letztlich ausgelebt. Ja, da kommt dann noch so eine amerikanische Studentin, die greift sich diesen Tonassistentin dann und nimmt ihn sich im wahrsten Sinne des Wortes zur Brust. Und dann geht dieser Sommer vorüber und die Leben dieser beiden verlaufen jedes für sich und fast 30 Jahre später ruft sie der Mann, der ja mittlerweile auch dann in seinen 50ern ist, aus dem fernen Amerika an und sagt, lass uns treffen. Und sie lebt in Mailand, unterrichtet dort und dann treffen die sich am Mittelmeer, Mare Nostrum. Und das ist ein kleiner Grenzort zwischen Italien und Frankreich und verbringen dort 3 Tage miteinander. Und das ist ganz wunderschön zu sehen, also wie diese erste Liebe geschildert ist und dieses Wiedertreffen. Also nachdem man eigentlich ja kein Leben miteinander verbracht hat, versuchen die beiden da anzuknüpfen. Und das Schöne an diesem Buch ist, es beschreibt einen Sommer, aber es beschreibt eben auch sehr deutlich, dass jeder Sommer für sich steht und dass er vorübergeht und man kann ihn nicht wiederholen. Und das ist eben auch mit Ferienerlebnissen so. Man kann diesen Moment nicht festhalten. Man kann ihn speichern in sich, man kann sich erinnern. Aber auch der Sommer des nächsten Jahres ist schon ein anderer.
Und diese Sommererfahrung, also da im Sommer am Mittelmeer hier zu sein, strahlt die dann hinein? Grundiert das so die Erfahrung der Figur?
Absolut, weil der Autor ist ein Mann, der dieses Mittelmeer quasi inhaliert, der auch bis jetzt zum vergangenen Jahr in Florenz gelebt hat und immer wieder diese Orte auch aufsucht und natürlich auch in Menton war, diesem Ort, den er in seinem Roman beschreibt. Und das spürt man. Also man spürt das Licht, man spürt die Sinnlichkeit dieses Landstrichs, man spürt die Atmosphäre, die einen belebt. Und das unterstreicht er auch immer wieder. Und die Schönheit vor allen Dingen. Und darunter liegt dann auch ein bisschen so das Gefühl der Vergeblichkeit, dass man das eben nicht festhalten kann. Man kann nur diesen Moment genießen. Und das, finde ich, ist einfach ein ganz wunderbares Sommerbuch, weil es einen nochmal daran erinnert, dass natürlich das Leben weitergeht, dann auch wieder zu Hause und gleichzeitig aber auch nochmal so diese Utopie des schönen Lebens aufmacht. Und ja, das hat mich sehr begeistert und es spielt eben auch an verschiedenen Orten. Also das ist das Schöne, wenn man am Sommer an einem Ort ist, dass ein Buch einen auch transportiert an andere Orte.
Mare Nostrum oder Ein Bahnhof für jene, die ankommen, so heißt dieser Roman von Erich Wolfgang Squara. Weiteres Buch von unserer Sommerempfehlungsliste. Und jetzt wird's womöglich tierisch beim nächsten Buch. Es heißt auf jeden Fall Bär, also wie das Tier. Miriam C. hat dieses Buch ausgesucht für unsere Liste. Das ist ein Buch von Marian Engel. Also wird's tierisch?
Ja, wobei ich jetzt ganz wehmütig Carsten zugehört habe, wie er von dieser Sommerliebe erzählt hat. Es geht nämlich auch in Bär um eine Sommerliebe, aber es wird ein bisschen tierisch, denn die Hauptfigur in diesem Buch, das ist eigentlich eine ziemlich unspektakuläre Bibliothekarin an einem ziemlich unbedeutenden historischen Institut in Toronto. Und die muss sich jetzt aber einen Sommer lang um einen gezähmten Bären kümmern. Eigentlich ist ihr Job, sie soll so ein Archiv sichten. Das ist ein Privatarchiv in einem ganz abgelegenen Ort, Haus im Norden von Kanada, auf einer Insel auch noch, also die völlige Abgeschiedenheit. Aber zu diesem Haus gehört eben ein Bär. Den soll sie zuerst füttern, ja, dann fängt sie langsam an, ihn zu streicheln. Und dann entwickelt sich aber sowas wie eine Liebesbeziehung und auch eine erotische Beziehung zwischen dieser Bibliothekarin Lou und dem Bären. Und der Fokus liegt schon auf Lou, ihren Gefühlen, ihren Selbstzweifeln, dieser Einsamkeit. Aber der Bär, das ist eigentlich auch eine wahnsinnig interessante Figur in dieser Geschichte, weil das jetzt keine wilde Bestie ist, das ist keine entfesselte Kraft der Natur, sondern das ist eigentlich eine ziemlich jämmerliche Gestalt, also in Ketten gelegt, jahrhundertelang gezähmt von den Menschen, also der Bär jetzt als Kultur. in der Kulturgeschichte des Bären, der Bär im Zusammenleben mit dem Menschen. Und diese ganze Geschichte, Historie von Mensch und Bär, die fließt so ein bisschen in diese Beziehung zwischen der speziellen Frau und dem speziellen Bär. Denn es stellt sich raus, dass in diesem Privatarchiv, das gar nicht so interessant ist für die Besiedlung dieses Gebiets, wenn man sich erhofft hat, auch wahnsinnig viele Fakten über Bären und das Zusammenleben mit Bären stecken. Und so verblendet sich Lus eben Beziehung zu dem einzelnen Bär mit der ganzen Menschheitsgeschichte vom Zähmen der Bären.
Ich muss da jetzt an ein anderes Buch denken von Du Nix, Kim. Du
musst wahrscheinlich ich muss auch dran denken, genau. Ja. Nastassja Martin, die hatten wir auch auf unserer Empfehlungsliste mal. Mhm. An das wilde Glauben.
Ja, genau.
Irgendwie. Und die wird eben von einem Bären angefallen und gebissen. Und wie das da verschmilzt, ne, das ist irgendwie total eingängig. Und das habe ich jetzt ein bisschen tatsächlich, wir sammeln ja die Bücher so ein bisschen, wir geben so mal ein Thema vor, überlegen, was können wir machen. Aber dann guckt ja jeder aus seinem Bereich, welches will ich mitbringen. Und ich kannte Miriams Buch jetzt gar nicht. Und ich dachte tatsächlich, das ist das Buch. Also ich war jetzt ganz überrascht, dass es noch ein Bärenbuch gibt. Ich empfehle ja nur Reisen nach Kanada. Da tatsächlich, ich war mal da, da reist man ja tatsächlich mit dem Bär. Der ist ja immer omnipräsent. Und meine lustigste Geschichte war, dass wir ein Paper in die Hand bekommen haben. Und da war dann drauf, also wenn das die Fußspur ist, ist es der Braunbär. Und wenn die Fußspur so aussieht, ist es der Schwarzbär. Und bei beiden Bären muss man sich sehr, sehr anders verhalten. Und wenn man das vermischt, geht es tödlich aus. Oh. Und ich habe dann immer gesagt, wie soll ich dann sagen, stopp, ich muss erst mal gucken, welche Tatze du hast und so. Also deswegen vielleicht besser das Buch lesen.
Ich war mal im Yellowstone-Nationalpark und da haben wir von den Rangern auch gesagt bekommen, also die haben das irgendwie nicht aufgeteilt, die haben gesagt, wenn ein Bär auftaucht, das sind Grizzlies, make a cannonball. Also nicht weglaufen, sondern
genau, totstellen.
Cooler dich zusammen. Und wir haben sie Gott sei Dank nur aus der Ferne gesehen.
Ich werde jetzt nur mal einwerfen, wenn ihr jetzt praktische Tipps erwartet aus dem Buch, wie man sich gegen Bären wehrt, ist das vielleicht eher das Falsche.
Gut, danke auch für diese Warnung. Und wir können noch Momente im Tierreich in gewissem Sinne bleiben jedenfalls, denn wir haben noch ein fünftes Buch auf unserer Liste. Das heißt, vom Verschwinden der Arten, der Kampf um die Zukunft der Menschheit von Friederike Bauer und Katrin Böning-Gäse ist das. Und das hat unser Sachbuchspezialist Christian Raab-Hansel auf die Liste gesetzt. Unverschämterweise ist der jetzt einfach in den Sommerferien. Was soll man dazu sagen? Deswegen hier nicht dabei. Aber Kim, du bist ja auch auf der Sachbuchstrecke unterwegs und kannst uns was sagen.
Sehr frech, dass er nicht da ist, weil tatsächlich, als er das Buch vorgeschlagen hat, war meine erste Reaktion, was, das willst du Leuten mit in den Urlaub geben? Das ist doch total traurig. Mhm. Denn natürlich wird in diesem Buch darüber geredet, wie das Artensterben gerade in einem so rapiden Tempo stattfindet, dass man eigentlich sozusagen sprachlos ist und auch ein bisschen verzweifelt. Und ich weiß nicht, ob ich im Sommer verzweifelt sein will. Aber Christian hat gesagt, nein, falsch, ist so. Aber die Autorinnen zeigen eben auch, wie man es besser machen kann, dass wir Artenschutz selber betreiben können, dass wir ihn selber betreiben müssen, wollen wir noch ein bisschen auf dieser Erde gut und leben. Und Christian war ziemlich angetan von dem Buch, weil er eben irgendwie die Machart gut fand, weil er diese Mischung gut fand, aus einerseits Dringlichkeit machen, eine Übersicht geben, aber eben auch Hoffnung machen und sagen, hier, du bist auch selber gefragt. Und das ist ja tatsächlich in diesem Thema, das uns ja alle betrifft, Klimawandel. Wir tun uns alle wahnsinnig schwer damit. Jeder hat seine eigene Wahrheit, möchte, der eine möchte nicht aufhören zu fliegen, der andere möchte sein Auto nicht hergeben. Aber dieses Buch zeigt einfach nochmal mehr, wie viele dieser Bücher, es ist ein wichtiges Thema und wir müssen uns dem stellen und vielleicht eben dann doch auch im Sommerurlaub, wo man vielleicht für sich selber doch nochmal ein bisschen klarer ist und sagen kann, wo ist denn was, was ich gut machen kann?
Vom Verschwinden der Arten, der Kampf um die Zukunft der Menschheit, so heißt dieses Buch. Damit haben wir alle fünf Bücher zumindest kurz beschrieben von unserer Sommerbuch-Empfehlungsliste. Ich habe aber da noch eine Frage, weil ihr ja alle ständig im Literaturbetrieb unterwegs seid, wie das überhaupt mit Sommerbüchern ist, was die Verlage machen aus dieser Saison des Jahres. Ich lese ziemlich oft in so Verlagsvorschauen, das ist das perfekte Buch für den Sommer. Offenbar haben die Verlage den Sommer als Lesezeit fest im Auge, ihr vier Redakteurinnen, Redakteure hier im Literaturbereich, ihr lest auch alle diese Verlagsvorschauen. Wie begegnet euch das denn in eurer Arbeit als Literaturredakteurin? Wie werden euch Sommerbücher angepriesen?
Also ich muss ehrlich gestehen, dass ich jetzt mir gar nicht so aufgefallen ist, dass die jetzt alle mit dem Sommer werben und was man im Sommer alles so lesen kann. Da habe ich vielleicht wahrscheinlich irgendwie Kartoffeln auf den Augen gehabt. Aber was mir auf jeden Fall auffällt, ist, also natürlich, es gibt relativ viele Bücher, die sich irgendwie mit Sommer inhaltlich beschäftigen, also die dann irgendwie Sommer in Malibu oder so heißen. Das ist mir schon aufgefallen. Und dann ist aber auch sehr akut im Moment, dass jetzt in dieser Zeit schon ganz viele Bücher bei uns einlaufen oder Vorschauen bei uns einlaufen, die jetzt schon wieder die Herbstbücher betreffen. Und das ist eher das, was so an Mails für mich reinkommt. Und wo ich dann denke, meine Güte, jetzt ist dieser Frühling noch nicht mal durchgelesen und noch nicht mal vorbei und schon trudeln hier wieder diese Herbstbücher, also ehrlich gesagt schon seit 4, 5, 6, 7 Wochen ein. Ja. Und ab Ende Juli kommen ja auch schon wieder die neuen Bücher auf den Markt sozusagen. Und dann fällt mir auch auf, dass sehr viele Verlage nutzen den Sommer, um eben so kleine Sommerfeste zu veranstalten. Also sie laden auf Terrassen ein, sie laden in ihre Verlagsräume ein, sie laden ein, dass man mit ihnen in irgendwelche Restaurants geht oder sogar in einen Ort, jetzt fällt mir irgendwie der Name nicht ein, in eine eine Spielbank, genau. Also ein Verlag hat sogar eine Spielbank eingeladen und versuchen eben auch natürlich auf die Weise schon aufmerksam zu machen auf die Bücher der neuen Saison.
Also man muss im Frühjahr dann sich schon in das Sommergefühl hineinversetzen, ja.
Wobei bei mir ist es so, also ich kriege anders als Stefanie schon so Zusammenstellungen für die Sommerbücher. Das ist natürlich im Kinder- und Jugendbuchbereich liegt das ja auch ein bisschen nah. Da wollen die natürlich alle nochmal ordentlich Werbung machen vor den Sommerferien. Wir haben das ja auch häufig gemacht im Programm. Ich selbst habe es auch gemacht, dass ich da nochmal geguckt habe, welche Bücher sind denn jetzt explizit toll für junge Leserinnen und Leser. Also insofern, ich kriege das schon. Ich finde das auch immer ganz schön, weil tatsächlich, um nochmal auf die Stapel zu kommen, und jeder, der das Büro von Kolja und mir kennt, weiß, dass wir stapelweise Bücher rumliegen haben.
Oh,
ja. Primär ich sogar. Also Kolja, sorry, du nicht, ich ja. Da bin ich ganz froh, weil diese Zusammenstellungen, die dann nochmal von den Verlagen kommen, mir einfach nochmal zeigen, hey, stimmt, da ist ein Buch, das habe ich eigentlich auch schon im Blick gehabt und jetzt nochmal drauf gucken.
Ihr beide seid im Belletristik-Segment unterwegs, Carsten und Miriam. Wie ist es da bei euch?
Also ich habe auch absolut abstruse Sommerbücher-Mails bekommen. Die abstruseste vielleicht, sehr geehrte Frau C., haben Sie schon mal im Sommer ganz bewusst geräuchert? Und das war also ein Buch übers Räuchern, denn Räuchern kann man nicht nur in der Walpurgisnacht am 1. Mai und zur Sommersonnenwende, sondern Räuchersaison ist das ganze Jahr. Vielleicht beschäftige ich mich damit mal noch ein
bisschen. Toller Pressetext, ehrlich gesagt. Ich will jetzt auch sofort räuchern.
Du auch auf dem Räuchertrip, Carsten?
Also ich habe diese Mail nicht bekommen. Ich bedauere das jetzt auch gar nicht. Mir geht es da eher so wie Stefanie, dass ich ein bisschen mich gestresst fühle, dadurch, dass ich im Frühjahr, im Januar mir Sommerbücher angucken muss. Also übers Cover geht da auch sehr viel.
Die Strandlandschaft.
Genau, und dann entsprechend auch ab Juni oder Juli jetzt Bücher mit Schneemännern und Weihnachtsmotiven. Und da muss ich einfach sagen, für die Literatur gibt es letztlich dann doch keine Jahreszeiten. Also das ist das Schöne. Also man kann Jahreszeiten überspringen mit Büchern. Man kann sie durchleben natürlich auch. Aber das entscheidet jeder selber für sich. Und diese Marketingnummer, Sommerbücher, Winter-, Weihnachtsbücher, muss man wissen, ja, ist Marketing, ist klar. Die Verlage versuchen dann natürlich nochmal auch Titel unterzubringen. Aber ich als Leser versuche mich dem zu entziehen, weil das ist dann nicht das Kriterium für eine Auswahl oder für eine Lektüre.
Also auf jeden Fall, ich habe mir jetzt fest vorgenommen, doch nochmal das Stichwort Sommer einzugeben. Also weil ich vielleicht einfach immer so gleich weggeklickt habe, wenn da irgendwas mit Sommer kam, weil ich dachte, ach wie banal, das muss ja gar nicht sein. Aber so eine schöne Mail wie Miriam C. hätte ich eigentlich auch gerne bekommen.
Vielleicht hat ich merke schon, ihr seid auch alle scharf auf das Räucherbuch. Ne? Ich leite euch die Mail gleich mal.
Genau, also das wäre wirklich schön. Ich muss tatsächlich anders als Carsten sagen, ich finde das gut, weil ich ja als Redakteurin mich ja schon so ein bisschen als Sortiererin verstehe. Also ich bin natürlich auch leidenschaftliche Leserin, aber mein Job besteht eigentlich ein bisschen so in meinem Selbstverständnis darin, dass ich ja sortiere und sage, guck noch mal, Blicke lenke, sage hier, das ist wirklich ein außergewöhnliches Buch. Und dann bin ich froh, wenn ich tolle Pressefrauen habe. Ich finde den Text super übers Räuchern. Ich hätte jetzt auch mal ein paar mitbringen sollen. Ich kriege nämlich auch immer schöne. Ich kriege auch mittlerweile handgeschriebene Postkarten von den Pressemännern und Frauen. Und das finde ich super. Und das ist einfach schön, dass man noch mal so zusammen Bücher feiert. Und ich finde, das ist auch die große Lust an diesem Beruf, dass wir ja einfach wunderschöne Sachen aussuchen können und wir können sagen, boah, da ist was und hier ist was, Schätze heben. Mhm. Sommerschätze heben.
Das finde ich toll. Also das Stichwort gemeinsam Literatur feiert, das hat halt auch was mit dem Sommer zu tun, das finde ich gut, nämlich in Form von literarischen Festivals, Veranstaltungen. Das finde ich, zeichnet eigentlich die Sommerbücher dann, wenn wir sie so nennen wollen, aus, dass man sie Open Air erleben kann, bei Lesungen auch über Tage hinweg manchmal. Da ist der Sommer wirklich toll und befördert auch die Literatur, weil man dann als Gemeinschaft wirklich gemeinsam dieses Erlebnis hat, Bücher, Autoren, Autorinnen hören und kennenlernen zu können.
Miriam C. ist ja gerade tagelang durch den Wörthersee geschwommen am Rande des
Ingeborg. Auf der Suche nach Autorinnen.
Beim Ingeborg
haben wir auch Literatur
Festival.
Gefeiert.
Ja, genau, auch eine Art Sommerfest für die Literatur. Wir haben geredet über Bücher für den Sommer, ausgesucht und eingepackt von Kim Kindermann, Stefanie von Oppen, Miriam C. und Carsten Huck hier in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Ganz herzlichen Dank an euch vier.
Gerne.